RBB 24 Inforadio Spezial.
Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Bestimmte Quellen werden an vielen Orten der Welt als heilig verehrt. Darum geht es heute am Ostermontag hier im RBB 24 Inforadio Thementag. Dazu begrüßt Sie jetzt Gabriele Häuser. Kulte rund um das Wasser stehen jetzt im Mittelpunkt. Jan Palokat, unser Korrespondent in Warschau, schildert uns zu Beginn, was in Polen am Ostermontag los ist. Denn da spielt das Wasser heute eine ganz besondere Rolle.
Am Ostermontag bleiben viele Polinnen lieber zu Hause. So groß ist die Gefahr, klitschnass zu werden, vor allem auf dem traditionsbewussten Land. Der nasse Montag, das Benässen junger und weniger junger Frauen ist vor allem hier verbreitet. Ungestraft Frauen und Mädchen ordentlich einweichen zu können, lässt sich auch dieser Junge nicht entgehen. Vor dem nassen Montag baue ich mir immer ein ganzes Arsenal. Zwei Wasserpistolen, ein großes Wassergewehr, dazu noch ein kleiner Eimer und Flaschen. Die Herkunft des Brauchs liegt in heidnischer Zeit und dementsprechend im Dunkeln. Experten gehen von symbolischen Handlungen des Reinigens aus und von der Beschwörung der Fruchtbarkeit. Denn von jeher waren Mädchen und junge Frauen Ziel der nassen Attacken, vor allem die besonders Verlockenden unter ihnen. Wer trocken blieb, den trieben bald Selbstzweifel um, berichtet Volkskundlerin Klara Sielicka-Baryka. Ein Mädchen musste begossen werden, das bestätigte seine Attraktivität. Auf alten Postkarten sieht man, wie man sie in der Nähe des Brunnens begoss. Der Kirche war das heidnische Treiben lange suspekt, tot zu kriegen war es aber auch nicht. Inzwischen fügte sie den nassen Montag quasi amtlich ein in den Reigen der Osterrituale. Allerdings führte mit der Wende die Verfügbarkeit moderner Spritzpistolen bald zu Exzessen. Bilder aus den 90er Jahren etwa zeigen den Warschauer Schlossplatz menschenleer und übersät von gewaltigen Pfützen, Hinterlassenschaften von regelrechten Wasserschlachten. Wild gewordene Jugendliche fielen Land auf Land ab, nicht mehr nur über zarte Jungfrauen, sondern über überhaupt jeden Passanten her und machten selbst vor alten Leuten nicht Halt. Alsbald schritt die Staatsmacht ein, ein Polizeisprecher. Wir behandeln das wie Ausschreitungen von Hooligans. Wir verhaften die Täter und sie kommen vor Gericht. Seither entwickelte sich der nasse Ostermontag wieder zurück zu dem, was er sein soll. Ein Tag der kleinen, feuchten Neckereien, aber bitte mit Augenmaß.
Ernster wird es, wenn es um das heilige Wasser geht. Jahr für Jahr pilgern mehrere Millionen Gläubige in das südfranzösische Städtchen Lourdes, einen der berühmtesten Wallfahrtsorte der Welt. Dem Wasser aus einer Quelle dort nahe der Mariengrotte schreiben sie heilende Kräfte zu. 120.000 Liter fließen davon täglich, werden in Plastikbehälter oder Marienfigürchen unterschiedlichster Größe abgefüllt, in der Hoffnung auf wundersame Genesung. Rund 70 Fälle von spontaner Heilung durch das Lourdeswasser sind von der katholischen Kirche offiziell anerkannt worden. Auch in Italien gibt es heiliges Wasser, Acqua Santa, so heißt sogar ein Stadtviertel von Palermo. Benannt ist es nach dem Thermalwasser, das hier aus den Bergen kommt. Italien-Korrespondentin Lisa Weiß war für uns dort.
Das Tor, das Bauunternehmer Vincenzo Rizzacasa öffnet, ist ziemlich verrostet. Dahinter eine Grotte im Tuffstein. Die Wände sind feucht, von grünem Moos bedeckt, auf dem Boden liegt Schutt. Dass das hier früher eine Kirche war, dass hier in der Grotte von Acqua Santa Messen gefeiert wurden, daran erinnert heute nur noch ein steinerner Altar mit einer Madonnenstatue. Vincenzo Rizzacasa, der Eigentümer der Grotte, tritt ein paar Schritte zurück und deutet auf eine Vertiefung an der Seitenwand.
Auch das hier war früher ein Altar. Aber mit der Zeit haben sie den Marmor gestohlen, auch vom Hauptaltar. Alles ist in schlechtem Zustand, weil sie den Marmor weggerissen und herausgeschnitten haben.
Nur am Hauptaltar sind noch kleine Reste des typischen roten sizilianischen Marmors zu finden. Rot sind auch die verblassten Zeichnungen an der Wand. Kleine Blätter, sie seien mindestens 2000 Jahre alt, erklärt Vincenzo Rizzacasa. Vermutlich hielten auch damals schon die Menschen das Thermalwasser, das hier aus dem Gestein kommt, für wundertätig. Später war das auf jeden Fall so. Nicht umsonst werden die Grotte und das ganze Stadtviertel rundherum Acqua Santa, heiliges Wasser, genannt. Giuseppe Alba steigt nun auch in die Grotte. Er hat ein Buch über die Geschichte dieses Viertels am Stadtrand von Palermo veröffentlicht und weiß praktisch alles über die Grotte und die Legenden, die sich um sie ranken. Eine der bekannteren, wegen der Wunder, die das heilige Wasser vollbracht habe, sei schon im Jahr 1022 ein Marienfresko an der hinteren Wand der Grotte angefertigt worden.
Ich persönlich bin ja immer für die berührenden und romantischen Versionen, aber ich glaube, das ist wirklich mittelalterlicher Humbug. Stellen wir uns einmal vor, dass im Jahr 1022 Christen ein Bildnis der Madonna für diese Grotte in Auftrag geben, während Palermo unter arabisch-muslimischer Herrschaft ist.
Die Grotte mit dem heiligen Wasser war immer schon das Zentrum von Acquasanta, diesem Viertel direkt am Meer. Giuseppe Alba ist selbst hier aufgewachsen. Er erinnert sich an seine Kindheit in den 1950er und 60er Jahren.
Acquasanta war wie ein Dorf, quasi unabhängig von der Stadt. Es gab einen Oberleitungsbus und wenn der nicht fuhr, weil mal wieder gestreikt wurde, musste man mit der Kutsche in die Stadt. Da stand also der Kutscher mit seinem Wagen und man fuhr mit der Kutsche nach Palermo und genauso zurück.
Die Älteren in Acquasanta konnten damals noch von der großen Zeit des Viertels erzählen. Anfang des 20. Jahrhunderts, als hier ein vornehmes Thermalbad war, als das angeblich wundertätige Wasser geschickt vermarktet wurde.
Acquasanta war der Strand der Prominenten. Sie kamen mit der Kutsche, badeten im Meer und im Thermalwasser hier im Thermalstrandbad.
Die Söhne und Töchter der wichtigsten Familien Siziliens trafen sich am Strand gleich neben der Grotte. In Acquasanta entstanden Ehen, auch ausländische Gäste fehlten nicht, der Tourismus brummte. Heute ist vom alten Ruhm wenig zu merken. Der Platz in der Mitte von Acquasanta ist leer, die meisten Häuser und Villen wirken heruntergekommen, am Straßenrand liegt Müll. Um die Geschichte, das Schicksal Acquasantas besser zu verstehen, empfiehlt Giuseppe Alba einen Besuch in der Villa Igea, ein paar hundert Meter weiter auf einer Anhöhe über dem Meer gelegen.
Buongiorno.
Dort empfangen das Hauspersonal und Manager Vito Gigio. Die Villa Igea ist mittlerweile ein frisch renoviertes, exklusives Luxushotel. Palmen, Meerblick und eine Art griechisches Tempelchen. Ein Ort, an dem man sich erholen kann. Nicht umsonst sollte diese Villa eigentlich ein Sanatorium für Tuberkulosekranke werden, als die sizilianische Familie Florio sie Ende des 19. Jahrhunderts kaufte. Die Florios waren eine der reichsten und wichtigsten Familien Siziliens. Sie entschieden sich am Ende dafür, die Villa zu einem Hotel umzubauen. Es entstand ein Schmuckstück des Jugendstils, sagt Vito Gigio und führt zum Herzstück des Anwesens. Zur Sala Basile, einem Prunksaal mit prächtigen Wandmalereien.
In der Sala Basile sind Bilder, die für den ersten Tourismus-Werbeprospekt der Welt verwendet wurden. Er hieß La Sicile Illustrée. Die Familie Florio ging damit in die wichtigsten Paläste Europas und verkaufte sozusagen Sizilien.
Mit Erfolg. Die Elite Italiens und Europas reiste auf die Insel und nächtigte in der Villa Igea, badete im Meer und im Thermalwasser von Acquasanta. Der Erste Weltkrieg setzte dieser Blütezeit ein Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Villa Igea noch einmal kurzfristig an die alten Erfolge anknüpfen. Hollywood-Stars stiegen hier ab. Doch bald kamen die Stars fast nur noch, um in der Villa mit Jugendstilkulisse zu drehen, sagt Vito Gigio, geht aus dem Saal zum reich verzierten Holztreppenhaus und dann auch unten zur Bar.
Sophia Loren, ferma davanti a questa finestra.
Sophia Loren stand vor diesem Fenster. Alain Delon saß hier in der Bar, im Film Der Leopard.
Zum Niedergang des Hotels, des ganzen Viertels, haben auch die Werften am Hafen, wenige Meter von der Grotte von Acquasanta, beigetragen. Mitte des 20. Jahrhunderts versprachen sie Arbeitsplätze, Fortschritt. Und so entstanden neue, gesichtslose Wohnblöcke, um die Arbeiterinnen und Arbeiter unterzubringen. Der Strand und das Thermalbad fielen einer Expansion der Werften zum Opfer. Doch seit ein paar Jahren gibt es den Versuch, das Viertel wieder aufzuwerten. Eine Luxushotelkette hat die Villa Igea renoviert, aber auch kleinere Unternehmer, wie der Besitzer der Grotte von Acquasanta, Vincenzo Rizzacasa, versuchen hier zu investieren. Rizzacasa hat den historischen Gebäudekomplex direkt neben der Grotte gekauft und restauriert.
Sagen wir es ganz ehrlich, zweifellos war das keine Investition, die sich für uns finanziell gelohnt hat. Aber wir haben das aus Leidenschaft für die Restaurierung gemacht.
Doch die Grotte selbst ist immer noch in einem sichtlich schlechten Zustand und das liegt ausgerechnet am Wasser. Vor einiger Zeit ist das Wasser sturzbachartig aus dem Inneren des Berges gekommen, hat die Grotte überschwemmt. Der fragile Tuffstein ist teilweise in sich zusammengebrochen, erklärt Vincenzo Rizzacasa. Dann zeigt er auf den größten Schutthaufen. Hier war einmal der Altar von Santa Rosalia, der Schutzheiligen Palermos.
Santa Rosalia, die Heiligenfigur, die hier stand, die ist komplett unter Schutt begraben worden, als dieser ganze Abschnitt hier heruntergekommen ist. Sie ist tatsächlich unbeschädigt. Ein bisschen schmutzig, aber diese Trümmer haben sie nicht ruiniert. Sie hat sich gerettet.
Und man merkt ganz deutlich, für Vincenzo Rizzacasa ist das wieder ein kleines Wunder, hier in Acquasanta, in der Grotte des Heiligen Wassers.
In vielen Kulturen wird Wasser verehrt, gibt es Kulte an Flüssen und Seen. In Indien gilt der Ganges als heiliger Fluss und in Ägypten ist der Nil die Mutter aller Flüsse. Ein Volk, das eng mit dem Nil verbunden ist, sind die Nubier in Oberägypten. Anna Osius, unsere Korrespondentin in Kairo, hat sie an ihrem Fluss getroffen.
Du bist unsere Mutter, Nil, und wir sind deine Kinder, singt Mohammed Sopi, ein traditionelles Lied der Nubier in Oberägypten. Der alte Mann lebt in Aswan, auf einer kleinen Insel mitten im Nil.
Nubian people used to live beside the Nile.
Wir Nubier haben immer am Nil gelebt. Wir sind ein nilotisches Volk. Einige Dörfer liegen am östlichen Ufer, einige am westlichen. Und dann gibt es noch Inseln in der Mitte. Deshalb singen wir, dass wir die Kinder des Nils sind. Wie eine Mutter ihre Kinder trägt, im linken Arm, im rechten Arm und in sich selbst. So ist der Nil für uns eine Mutter, die uns trägt.
Wir sind eure Kinder und ihr seid unsere Mutter.
Stolz zeigt Mohammed seine Heimat, die Insel im Nil. Kleine Pfade führen durch saftiges Grün, hohe Dattelpalmen und Mangobäume spenden Schatten. Der Fluss glitzert im Sonnenlicht, kleine Stromschnellen lassen das Wasser plätschern und rauschen. Hier ist der Nil noch blau wie der Himmel. Kein Vergleich zu der braunen Brühe, die weiter nördlich durch Ägyptens Hauptstadt Kairo fließt, sagt Mohammed.
I feel happy because
ich bin glücklich, denn das hier ist vielleicht der einzige Ort am Nil, wo das Wasser noch so pur ist. Es ist sauber, klar wie ein Kristall.
Schon die alten Ägypter verehrten den Nil als heilig und sahen im Wasser des Nils den Ursprung der Schöpfung. Der griechische Historiker Herodot schrieb, Ägypten sei das Geschenk des Nils. Das Nilwasser wurde als Milch verehrt. Es gab Opferrituale entlang des Flusses. Dass der längste Fluss der Welt heute mit Verschmutzung zu kämpfen hat, macht Mohammed Sopi traurig.
Einer unserer Dichter hat mal gesagt, wer dem Nil schadet, ist mein Feind.
Mohammed hat auf der Nilinsel ein kleines Museum aufgebaut, in dem er versucht, die Kulturschätze und Traditionen seines Volkes zu bewahren. Dazu gehört die Erinnerung an die Nilrituale der Nubier.
In the seventh day,
am siebten Tag nach Geburt eines Babys bringen die Nubier ihr Kind zum Nil, um seine Hände und sein Gesicht im Fluss zu waschen. Fast wie eine Taufe. Nur, dass sie dabei Verse aus dem Heiligen Koran zitieren. Es ist sozusagen die gleiche Handlung mit einem unterschiedlichen Glauben. Die Nubier glauben an den Segen der Engel, der guten Geister, die im Nil wohnen. Manchmal bringen die Frauen Süßigkeiten und werfen sie in den Fluss, um die Engel gewogen zu stimmen. Diese Engel sind schließlich für Glück, Gesundheit, Hochzeit und gute Ernte verantwortlich. Wir Nubier glauben an diese guten Geister des Nils. Es ist eine spirituelle Verbindung mit dem Fluss. Auch wenn jemand geht, zum Beispiel wenn ein Nubier mit dem Boot wegfährt, weil er von Aswan nach Kairo zieht, dann spritzen die Frauen Nilwasser auf ihn, um den Reisenden zu erinnern, du gehst, aber vergiss niemals deinen Fluss.
Doch die Kultur und Traditionen der Nubier drohen verloren zu gehen. Denn durch den Bau des Hochstaudamms wurden in den 60er Jahren viele Nubier aus ihrem klassischen Heimatland vertrieben, umgesiedelt in neu gebaute Dörfer am Rand der Wüste. Mohammed lehnt das ab.
Stell dir vor, es sind doch Menschen, die immer am Fluss gelebt haben und deren Geschichte mit dem Fluss verbunden ist. Menschen, die an die guten Geister des Nils glauben. Und diese Menschen schickst du weg von den Engeln des Wassers zu den Teufeln der Wüste?
Mohammed Suphi kann sich ein Dasein ohne den Nil nicht vorstellen. Der Nil sei das Leben, sagt er. Und sein Leben.
Wir Nubier sind wie Fische, Fische des Nils. Ohne den Nil, wie Fische ohne Wasser, sterben wir.
Sagt der alte Mann und geht zurück an den Fluss, um sich ans Ufer zu setzen und aufs Wasser zu schauen. Das Wasser von seinem Nil, dem für die Nubier heiligen Fluss in Ägypten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.